Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wir fahren heute fort mit dem Thema der Rechtfertigungslehre. Es geht um die Frage, wie werde ich vor Gott gerecht? Und was Gerechtigkeit vor Gott bedeutet, darüber haben wir ausführlich gesprochen. Es geht also hier nicht bei dem Begriff Gerechtigkeit um soziale Gerechtigkeit. Das hat alles seinen Raum, auch in der Heiligen Schrift. Aber hier geht es um die Frage, wie können wir so sein, dass wir dem Wesen Gottes, seinem Willen entsprechen, seinen Geboten entsprechen. Denn seine Gebote sind Ausdruck seines Willens, sind Ausdruck seines Wesens, seines Charakters. Wie können wir also so sein, dass wir Gott gefallen, dass wir akzeptabel sind für Gott, dass Gott seine Freude hat an uns? Wie werde ich vor Gott gerecht? Das ist alles in dieser Frage enthalten. Es geschieht nicht, so hat Paulus in dem dritten Kapitel des Römerbriefes klar zum Ausdruck gebracht, es geschieht nicht durch das Halten der Gebote Gottes, in denen ja Gott seinen Willen kundgetan hat und sein Wesen offenbart hat, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist also das große Thema, das zentrale Thema, nicht nur hier im Römerbrief, sondern überhaupt in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wie kommt es, dass diese zentrale Botschaft, sie ist ja das Herzstück des Evangeliums, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und die wir haben ausschließlich in Christus Jesus, durch den Glauben an ihn, wie kommt es, dass diese zentrale Botschaft, das Herzstück des Evangeliums im Laufe der Zeit aus dem Mittelpunkt der Verkündigung gerückt wurde? Liegt das an der Botschaft? Lloyd-Jones, dieser bekannte Prediger des Evangeliums, hörte einmal aus dem Munde eines Mannes Folgendes. Und dieser Mann sagte, wer mit der Musik Beethovens nichts anfangen kann, der sagt mir nicht viel über Beethoven, sondern er erzählt mir viel über sich selbst, dass er nämlich keine Ahnung hat von Musik. Es liegt also nicht, um dieses Beispiel einmal zu nehmen, zu übertragen hier auf unser Thema, es liegt also nicht an der Botschaft, die wir zu verkündigen haben und die in der Bibel geoffenbart ist, sondern es liegt an uns, wenn wir keine Freude haben an diesem Evangelium, an dieser Botschaft, dass wir allein durch den Glauben an Christus vor Gott gerecht sind, dass uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet wird durch den Glauben an Jesus. Und zwar allein auf diesem Weg werden wir vor Gott gerecht. Und wir haben zuletzt versucht, uns noch einmal Klarheit über die Bedeutung des göttlichen Gesetzes zu verschaffen. Und wir können davon überzeugt sein, wir können sicher sein, dass der Grund dafür, dass viele dieses zentrale Thema der Glaubensgerechtigkeit als langweilig empfinden, sie hören lieber irgendetwas anders, am besten auch Geschichten, irgendwelche Geschichten, darf man ja auch erzählen, auch in der Verkündigung haben sie ihren Platz, sie sind ein Fenster für die Wahrheit des Wortes Gottes, um bestimmte Dinge zu veranschaulichen, aber man hört viel lieber auf solche Dinge und auf solche Wahrheiten, als dass man sich beschäftigt mit dieser ganz zentralen Frage nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und die wir allein in Christus haben. Wie kommt das? Woran liegt das? Wir können davon überzeugt sein, dass es darin seinen Grund hat, dass wir im Grunde genommen gar nicht recht begriffen haben, was das Gesetz eigentlich beinhaltet, beziehungsweise was es von uns fordert. Da empfindet man natürlich auch die Botschaft, diese herrliche Botschaft, dass der Herr Jesus an unserer Stelle das Gesetz vollkommen erfüllt hat, dass wir frei sind von diesem Anspruch des Gesetzes, dass wir von daher gerecht sind vor Gott, als etwas total Langweiliges. Und wir haben darüber gesprochen, was das Gesetz beinhaltet, dass es an sich gut ist, dass es geistlich ist, Ausdruck des Wesens Gottes, dass es heilig ist und dass das Problem nicht im Gesetz liegt, sondern im Menschen, im Herzen des Menschen. Der Mensch ist schlecht, das Gesetz ist gut. Wenn man nicht begriffen hat, was das Gesetz eigentlich will und worauf es das Gesetz eigentlich abgesehen hat, nämlich auf die innersten Beweggründe des menschlichen Herzens, wenn man stehen bleibt bei äußerem Verhalten, das ja auch vom Gesetz gefordert wird, dann kommt man nicht zu dieser Erkenntnis der totalen Sündhaftigkeit des menschlichen Herzens. Und dann schmeckt einem dieses Evangelium von der Gerechtigkeit Gottes in Christus nicht. Dann ist es einem langweilig. Dann hört man lieber etwas anders. Jesus ist ein ganzer Heiland für einen ganzen Sünder, so hat es jemand mal formuliert. Weil da ist es nicht so, dass uns das eine oder andere noch fehlt, um gerecht zu sein vor Gott und dass dafür der Herr Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Dass wir eine Reihe von Punkten gesammelt haben und den Rest ergänzt dann der Herr Jesus durch sein Leiden und Sterben. Sondern wir sind ganz durch und durch von Natur aus Sünder, sündig, ichbezogen, Rebellen gegen Gott. Und wer das nicht erkannt hat, das ist klar, der hat keinen Hunger nach dem Evangelium. Dem bedeutet letztlich die Gnade Gottes in Christus nur wenig. Da fängt an, wie Luther einmal geklagt hat, unter der Verkündigung dieser Botschaft, er fängt an, unter der Verkündigung dieser Botschaft zu schnarchen. So hat Luther das formuliert. Das muss nicht äußerlich hörbar sein, das kann auch innerlich sein. Man schaltet einfach ab, das kennt man ja, das hat man schon so oft gehört. Aber man lebt nicht daraus. Man hat nicht ständig einen Hunger danach und wird nicht ständig gesättigt durch dieses wunderbare Evangelium vom Kreuz. Von der Gnade Gottes geoffenbart in Christus. Man lebt mehr von dem, was man selbst tut und leistet, als von dem, was Gott in Christus Jesus getan und geleistet hat. Es geht einem dann viel mehr um Problemlösungen, irgendwelcher Art, welcher Art auch immer, und das nicht unter dem Vorzeichen der Verherrlichung Gottes, sondern damit einem persönlich geholfen wird, viel mehr als dass Gott dadurch verherrlicht wird und alles andere ist dann mehr und mehr verdunkelt. So ist es auch, wie wir gleich einmal hören werden, in einem Zitat im Laufe der Kirchengeschichte gelaufen. Hören wir auch noch einmal, was Luther sagt zum Gesetz. Da haben wir das noch einmal ganz klar zum Ausdruck gebracht. Gottes Gebot fordert nicht allein äußerliches Wesen und Schein, sondern greift hinein ins Herz und fordert vollkommenen Gehorsam desselben. Vollkommenen Gehorsam. Wir dürfen also keine Abstriche machen. Wenn Gott etwas sagt, wenn er uns Gebote gegeben hat, wir denken an die 10 Gebote, erwartet er von uns, dass wir es einhalten, und zwar in vollkommener Weise, was Gott uns geboten hat. Darum richtet es auch den Menschen nicht allein nach dem äußerlichen Wandel und Gebärden. Das war ja das Problem der Pharisäer und Schriftgelehrten. Die konnten durchaus sagen, wir halten uns an dieses und jenes. Da gab es aufrichtige Seelen. Versuchten auf diese Art und Weise die Gerechtigkeit vor Gott, ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten. Also es geht nicht nur um äußerlichen Wandel und Gebärden, sondern nach dem Grunde seines Herzens. Aber solches versteht und achtet die Welt nicht, denn sie weiß nicht mehr als von öffentlichen, äußerlichen Sünden, Mord, Ehebruch, Diebstahl und was die Juristen Sünde heißen und strafen. Aber die rechten Knoten und die Wurzeln derselben nämlich Verachtung Gottes, angeborene, inwendige Selbstsucht, kennt und sieht sie nicht, welche doch in allen Menschen sind und bleiben. Wir sehen, Luther hat das auch in seinem persönlichen Leben so durchleiden müssen, diese Erkenntnis, was das Gesetz Gottes eigentlich vom Menschen erwartet. Eine totale, völlige Hingabe an Gott, ein völliges Ausgeliefertsein an ihn, eine vollkommene Erfüllung des Gesetzes, und zwar nicht nur äußerlich, sondern innerlich, von den Motiven, von den Beweggründen des Herzens her. Alles ausschließlich zur Verherrlichung Gottes zu begehren und nichts mehr für sich selbst. Das erwartet das Gesetz Gottes. Das ist das Wesen Gottes. Das muss man mal begriffen haben, um hier unter dem Gesetz zu einem mühseligen und beladenen zu werden. Solche lädt der Herr Jesus ja ein. Mit diesen Worten: Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das sind solche, die unter der Last des Gesetzes, auch dann auch der väterlichen Traditionen, seufzten und nicht froh werden konnten, weil sie erkannt hatten, wir können es nicht halten. Wir schaffen es einfach nicht. Die lädt der Herr Jesus ein. Das sind die mühseligen und beladenen. Und die kommen nur bei ihm zur Ruhe, in seinem vollbrachten Erlösungswerk und nirgendwo anders. Und weil Menschen hier nicht im Zentrum des Evangeliums zur Ruhe gekommen sind, und ich spreche jetzt nicht von denen, die draußen sind, sondern von denen innerhalb der Gemeinde, darum trachtet man dann nach irgendwelchen anderen Dingen, um das zu bekommen, was man offensichtlich im Evangelium noch nicht gefunden hat, nämlich volle Genüge. Volle Genüge, eine große Freude an Gott und seinem ewigen Heil in Christus Jesus. Dann kommen die Angebote von den verschiedensten Seiten. Du brauchst noch dieses, du brauchst noch jenes, um wirklich zu einem erfüllten Leben in Christus zu gelangen. Und man hat nicht erkannt, dass Christus selbst diese Fülle ist, in seiner Gnade, in seiner wunderbaren Gnade, in seiner wunderbaren Liebe zu uns Sündern. Nur einem Hungrigen schmeckt das Essen, nur einem Durstigen schmeckt das Wasser. Nun, wenn wir hier von dieser zentralen Botschaft sprechen, dann bedeutet das natürlich nicht, dass wir uns mit anderen Wahrheiten der Heiligen Schrift nicht beschäftigen sollen. Auch das Thema Heiligung hat einen großen Raum in der Heiligen Schrift. Paulus spricht vom Jagen nach der Heiligung. Aber immer, wenn man das trennt vom Zentrum, wenn man das selbstständig, unabhängig vom Evangelium her sieht und bedenkt und auch praktiziert, kommt man automatisch in ein eigenes Wirken hinein. Dann wird der alte Mensch immer frömmer. Der alte Mensch kann beten. Der alte Mensch kann predigen. Der alte Mensch kann Zeugnis geben. Der alte Mensch kann sehr freundlich sein, sehr liebenswürdig sein, sehr nett sein, solange man ihm nicht auf die Füße tritt. Ja? Der alte Mensch kann das alles. Das macht ja auch die Verführung in unserer Zeit, das Durchschauen der Verführung in unserer Zeit so schwierig, weil das alles so ähnlich ist. Das letzte Urteil, wie es im Herzen des Einzelnen bestellt ist, das letzte Urteil darüber hat Gott selbst. Wir müssen manchmal sagen, wir können nur nach dem Bekenntnis gehen und wie es im Herzen wirklich bestellt ist, ob der Einzelne wirklich zu einem Sünder geworden ist, der er doch ist von Natur aus, ob er das auch in seinen eigenen Augen wirklich geworden ist, das ist eine andere Frage. Gott weiß es, was er tut am Herzen eines Menschen. Gott kennt sein eigenes Werk, er kennt seine Auserwählten, er weiß, wer sein ist und wer nicht sein ist. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die das deutlich macht, wie schwer das zu unterscheiden ist. Da ging es um das Schibolet und das Sibolet. Je nachdem, wie man das aussprach, war man ein Mann des Lebens oder ein Mann des Todes. Lest euch mal diese Geschichte durch. Zur Zeit Jephthas geschah es, dass hier etwas geschah, was uns deutlich macht, wie schwer das manchmal zu erkennen ist, ob jemand wirklich ein Kind Gottes ist, ob er wirklich wiedergeboren ist oder ob er noch unter Gesetz steht und sich selbst bemüht, seine eigene Gerechtigkeit vor Gott, wie auch immer, aufzurichten. Lloyd-Jones nennt drei Gründe, warum der Apostel Paulus hier im vierten Kapitel des Römerbriefes noch einmal auf dieses Thema zurückkommt, was er doch in Kapitel 3 so ausführlich entfaltet hat. Lieber Apostel Paulus, es reicht doch jetzt. Warum jetzt noch ein viertes Kapitel hinzufügen, um noch einmal dieselbe Wahrheit von der Gerechtigkeit Gottes in Christus, die uns zugerechnet wird durch den Glauben, hier zu erklären, wozu das Ganze? Und Lloyd-Jones nennt drei Gründe dafür, dass Paulus hier noch einmal auf dieses Thema zurückkommt. Erstens, und das ist etwas, was auch wir immer wieder betont haben und auch weiterhin betonen werden, wir neigen alle dazu, den Boden der Rechtfertigungsgnade zu verlassen. Das zeigt uns beispielsweise der Brief des Apostels Paulus an die Galater. Da schreibt Paulus am Anfang im ersten Kapitel: Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Was ist dieses andere Evangelium? Das besteht darin, dass man sagt, die Gnade Jesu, sein Kreuz, seine Auferstehung, das reicht nicht, um mich selig zu machen. Ich muss auch noch dieses und jenes tun. Damals war es auch die Beschneidung, die da eine große Rolle spielte. Und wer nicht beschnitten ist, der kann nicht selig werden. Jesus ja, aber Jesus und, das war das Entscheidende, das ist das andere Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt, es gibt ja nur dieses eine von der Gnade Gottes in Christus. Von seiner allgenügsamen Gnade. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Also sobald. Und hier hat nicht jemand von uns, hier bei den Galatern, das Evangelium verkündigt, sondern der Apostel Paulus höchstpersönlich. Er hat ihnen Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Sie waren zum Glauben gekommen. Sie hatten volle Genüge gefunden in diesem Heil in Christus. Sie waren glücklich geworden. Und sobald danach gelang es dem Feind, hier etwas hineinzubringen, das dieses Evangelium verdunkelte. Und selbst ein Petrus, können wir nachlesen im Galaterbrief, selbst ein Petrus trug mit dazu bei, dieses Evangelium zu verdunkeln. Dass sowohl Juden als auch Heiden einzig und allein durch die Gnade Gottes für Sünder selig werden kann. Also wir neigen alle dazu, wir alle haben diese Neigung. Niemand von uns ist davon ausgenommen. Den Boden der Rechtfertigungsgnade zu verlassen. Erich Schnepel schreibt in seinem Büchlein über den Weg der Gemeinde Jesu in den ersten 4 Jahrhunderten Folgendes. Die erste Seligpreisung sollte eigentlich jeder von uns kennen. Selig sind die geistlich, nicht die geistig, sondern die geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Das ist der Anfang der Seligpreisung, der Anfang in das Reich Gottes hinein, die geistliche Armut. Dass man selbst nichts mehr hat, was einen befähigen könnte, in das Reich Gottes zu kommen, dass alles von oben her von Gott in Christus kommen musste. Die erste Seligpreisung hört für das zweite Jahrhundert auf, Wirklichkeit zu sein, schon für das zweite Jahrhundert. Und das nach der Verkündigung der Apostel. Da man nicht mehr arm in sich war, enthüllte sich den Gläubigen auch nicht mehr der ganze Reichtum Jesu, der dem Sünder aus Gnaden zuteil wird. Nun, im Laufe der Kirchengeschichte hat sich das noch verstärkt und dann gab es immer wieder Erweckungen, das heißt also eine Neubelebung der Gemeinde, und ausschlaggebend für solche Erweckungen war gerade die Botschaft von der Glaubensgerechtigkeit. Wir denken an die großen Erweckungen, die stattgefunden haben in England unter Whitfield und Wesley. Das zentrale Thema war genau das, was wir hier im Römerbrief als zentrales Thema vorfinden. Dazu bekannte sich der Heilige Geist in mächtiger Weise. Er machte die Menschen zu dem, was sie waren, nämlich zu Sündern, die nichts zu bringen hatten, nicht verbesserungsfähig waren, die so kommen durften, wie sie waren, und Gnade empfingen durch das, was Jesus am Kreuz für sie getan hat. Aber ansonsten war dieses Evangelium verborgen. Denken an die vorreformatorische Zeit. Ich war auch an Johannes Huss. Auch er stand nicht auf dieser Linie wie Luther dann später. Luther waren andere Dinge wichtig, wichtiger als zum Beispiel die Ablassgeschichte und dergleichen. Das war für Luther gar nicht so entscheidend. Für Luther war wichtig, hat der Mensch noch etwas, was er vor Gott geltend machen kann? Vielleicht einen freien Willen oder dergleichen? Hat der Mensch noch irgendetwas zu bringen? Oder ist es die Gnade Gottes allein in Christus, die ihn selig macht? Das war Luthers Thema. Alles andere war für ihn zweitrangig. Also dieses Evangelium ist oft verdunkelt worden und heute zum Teil gar nicht mehr bekannt. Es wird kaum noch verkündigt und es wird auch gar nicht mehr gewollt. Es geht mehr um Lebenshilfe, auch vielen Gläubigen mehr um Lebenshilfe, als um den Kern des Evangeliums, um diese persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und da kann man durchaus viel tun fürs Reich Gottes. Denken wir an das Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Diese Gemeinde war sehr aktiv und sie gab sich viel Mühe in der Nachfolge Jesu. Aber die erste Liebe zum Herrn fehlte. Und diese erste Liebe ist nur da, wo wir uns von ihm geliebt wissen, wo wir von der Gnade her, von seiner Vergebung täglich leben und uns an ihm erfreuen. Da ist die erste Liebe. Und dann kommen auch die ersten Werke. Offensichtlich waren die Werke, die man tat in Ephesus, inzwischen keine ersten Werke mehr. Sie waren an sich gut nach außen hin, aber sie geschahen nicht aus dieser engen Gemeinschaft und der Abhängigkeit vom Herrn Jesus Christus. Und das kann auch bei uns der Fall sein, ihr Lieben. Und zwar in einer ganz feinen, subtilen Art und Weise können wir mehr von dem leben, was wir tun, als von dem, was Gott in Christus getan hat. Ich betone das ja immer und immer wieder. Ich war an sich gute Dinge, beten, Bibel lesen an sich, gute Dinge, Zeugnis geben und, gute Werke tun, Gutes tun. Alles hat seinen Platz, aber nicht vor dem Kreuz, sondern hinter dem Kreuz. Das bedeutet also, darf nie etwas sein, worauf ich mein Vertrauen setze. Du hast heute Morgen schon gebetet, du hast vielleicht schon deine Bibel gelesen und vertraust darauf, dass Gott dich heute deshalb segnen wird. Das sind Gesetzeswerke. Da können wir noch so sehr bekennen, dass wir nicht durch Werke gerecht werden vor Gott, sondern durch Gnade allein. Aber in der Praxis sieht das bei uns manchmal ganz anders aus. Da verlassen wir uns viel mehr auf das, was wir tun, als auf die Gnade Jesu. Das sind die feinen Gesetzeswerke in der Gemeinde Jesu. Besonders da, wo man es sehr ernst nimmt. Wo man sehr locker damit umgeht, wo es einem egal ist, ob man ein Gebetsleben führt, ob man in der Bibel liest, ob man die Gottesdienste besucht, ob man Zeugnis gibt, ob man im Verhalten gegenüber anderen vorbildlich ist, wo einem das alles egal ist, da hat man das nicht. Aber da, wo man es ernst meint, da besteht die große Gefahr, dass man aus allem einen Gesetzesweg macht. Man macht die Segnungen Gottes davon abhängig, wie gehorsam man war. Das zeigt sich schon an unserem Empfinden, ihr Lieben. Nicht wahr? Da hat man einen schönen Tag gehabt und man hat den Eindruck, dass alles gut geklappt hat und dieses und jenes. Man hat auch gebetet, man hat die Bibel gelesen, alles wunderbar, ja? Und man hat von daher großen Freimut, sich Gott jetzt zu nahen. Die Grundlage ist nicht das Blut Jesu, auf dem man sich jetzt naht, sondern die Grundlage ist, dass man doch ziemlich einen Gehorsamsweg gegangen ist. Und umgekehrt, man hat versagt, wieder mal versagt, vielleicht an derselben Stelle. Und jetzt wagt man es nicht, sich Gott zu nahen oder ihm sein Herz auszuschütten. Man kommt nicht auf dem Wege der Gnade des für uns vergossenen Blutes Jesu, das doch ausreicht. Ob ich gehorsam war oder ob ich versagt habe, die Grundlage für mein Gebet ist immer das Blut Jesu und ausschließlich die Gnade Jesu und nichts und gar nichts anderes. Aber wir merken an solchen Stellen, wie sehr wir dazu neigen, solche feinen Gesetzeswege zu gehen und aus allem, was an sich gut ist, eine Bedingung zu machen dafür, dass Gott uns segnet. Und das ist typisch Gesetzeswerk. Da können wir mit dem Munde bekennen, was wir wollen. Das ist also ein Hauptgrund dafür, dass Paulus hier nochmal darauf zurückkommt, weil wir alle von Natur aus dazu neigen, den Boden der Gnade zu verlassen. Und zwar in unserem praktischen Glaubensleben. Womit rechnest du? Ich finde das so großartig, wenn ich über den Gnadenbund nachdenke, in dem alles geschehen ist, was zu meinem ewigen Heil nützlich ist. Dann stehe ich den ganzen Tag, wie es auch immer laufen mag, unter dem Segen Gottes. Den ganzen Tag. Ganz egal, auch da, wo ich versage, ist er meine Gerechtigkeit. Mitten im Versagen ist Christus meine Gerechtigkeit. Der Herr mag uns Gnade geben, dass wir das begreifen, dass wir darin leben, dass wir froh werden darüber. Als zweiten Grund nennt Lloyd-Jones, zu allen Zeiten gab es nur einen einzigen Weg zur Errettung. Es gibt es nicht erst, diese Rettung durch den Glauben an Christus und seine Gnade allein, nachdem er am Kreuz das Erlösungswerk vollbracht hatte. Sondern das gab es vorher auch schon, im Alten Testament, dass Menschen nur selig werden konnten durch den Glauben an die Gnade Gottes, und zwar im Blick auf das Kommen des Messias, in dem die Gnade Gottes erschienen ist, im Blick auf sein Heilswerk. Das war noch nicht so klar für die alttestamentlich Gläubigen, wie es uns klar sein sollte in der Rückschau. Wir wissen, was geschehen ist am Kreuz, in der Auferstehung und der Erhöhung Jesu. Wir wissen um diese herrlichen Wahrheiten. Die alttestamentlichen Gläubigen hatten den Blick nach vorne und sahen das noch nicht so klar. Auch an Abraham sah das nicht so klar, wie wir es sehen dürfen. Aber doch wusste man davon und lebte aus dieser Gnade und nicht aus den eigenen Werken. Also schon im Alten Testament, und das beweist Paulus hier am Beispiel Abrahams und am Beispiel Davids. Und dann kommt noch ein dritter, sehr wichtiger Punkt hinzu. Und davon hat Paulus schon im dritten Kapitel gesprochen. Immer dann, wenn der Mensch seine eigene Gerechtigkeit aufrichtet, wenn er mehr von dem lebt, was er tut, rühmt er sich auch dessen in irgendeiner Weise. Wir können das unterdrücken. Wir sind ja großartige Leute, ja, wir können das vertuschen, wir können uns selbst was vormachen, wir können das unterdrücken, wir können uns Mühe geben, doch ja nicht so zu sein, aber wir sind es nun mal so, wir sind es. Wir neigen dazu, uns all dessen zu rühmen, auch in unserer Frömmigkeit, was wir tun. Das merkt man auch manchmal daran, wenn Gott Gebete erhört hat. Da gibt man sich selbst oftmals mehr die Ehre als der Gnade Gottes. Das sind so die feinen Dinge unseres Herzens, in die Gott hineinleuchtet durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort, um uns deutlich zu machen, wer wir eigentlich sind. Nämlich Menschen, die immer darauf aus sind, Anerkennung zu finden bei anderen und auch letztlich bei Gott selbst. Wo bleibt der Ruhm, fragt der Apostel Paulus, in dieser Lehre von der Gerechtigkeit aus dem Glauben an Christus? Wo bleibt der Ruhm für uns? Er ist ausgeschlossen. Das ist die Antwort, die Paulus gibt, nicht nur in Kapitel 3, sondern hier auch im Beispiel eines Abraham. Der Ruhm ist ausgeschlossen für den Menschen. Hier hat Gott ganz allein den Ruhm. Und es heißt im Alten Testament, ich will meine Ehre keinem anderen geben. Keinem anderen. Bist du an der Stelle schon einmal zu Schanden geworden? Vor Gott, im Lichte Gottes. Kannst du ja Mühe geben, die Ehre Gottes zu suchen oder am Schluss eines Gebetes immer hinzuzufügen, Herr, alles zu deiner Ehre. Aber hast du auch schon mal erkannt, dass du von Natur aus gar nicht so bist, dass du gar nicht die Ehre Gottes suchst und auch nicht willst, sondern dass es dir von Natur aus viel mehr um deine eigene Ehre zu tun ist? Da ist niemand ausgeschlossen von uns. Es müssen nicht große Dinge sein, die wir tun, es können auch kleine Dinge sein. Ich merke das auch manchmal zu Hause, werde jetzt so ein bisschen mehr, oder bin ein bisschen mehr eingebunden worden in das Leben im Haushalt. Und tue ich dann schon mal das eine oder andere. Und dann gibt es auch Dinge, die ich tue, ohne zu sagen, ich habe das getan, aber ich warte doch im Innersten darauf, dass ein Lob aus dem Munde meiner Frau kommt oder sie mal fragt oder sie mal sagt, hast du das gemacht oder hast du schön gemacht oder so, ja? Ja, was ist das denn eigentlich? Habe ich es nun für Gott getan und bin ich zufrieden mit dem, dass Gott mich lobt in Christus? Dass seine Ehre gepriesen wird, auch in den kleinen Dingen des alltäglichen Lebens, oder schiele ich noch nach der Anerkennung von Seiten anderer? Na, da wird das offenbar, ne, was in unserem Herzen ist, was in meinem Herzen ist, wird offenbar. Und dann gibt es diesen wunderbaren Weg, dass ich sagen kann, Herr Jesus, so bin ich. So bin ich von Natur aus. Es tut mir herzlich leid, nicht um meiner selbst willen, sondern um deinetwillen, denn ich betrübe dich dadurch. Ich betrübe den Heiligen Geist dadurch. Es tut mir leid. Herr Jesus, ich danke dir, dass du diese Art mit ans Kreuz genommen hast, ein für alle Mal. Auch wenn ich immer wieder damit zu tun habe und sie sich immer wieder meldet, so hast du sie grundsätzlich am Kreuz mit in deinen Tod hineingenommen. Du hast mich erlöst davon. Ich werde damit nicht fertig. Aber du bist damit fertig geworden. Und du bist das Leben, das immer die Ehre Gottes gesucht hat. Und nie sich selbst und nie die eigene Ehre. Du bist es an meiner Stelle. Du bist mein Leben, das ich jetzt vor dem Vater geltend machen darf. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Das alles ist enthalten in der Glaubensgerechtigkeit. Paulus geht es in diesem Kapitel darum aufzuzeigen, dass bereits die alttestamentlich Gläubigen ausschließlich durch den Glauben und nicht durch Gesetzeswerke gerecht vor Gott sein konnten. Wir haben darüber gesprochen, dass Paulus darauf hinweist, dass schon im Alten Testament die Glaubensgerechtigkeit geweissagt worden ist, dass sie schon angedeutet worden ist. Und zwar im Gesetz und in den Propheten. Das heißt, im ganzen Alten Testament ist schon die Rede von dieser Glaubensgerechtigkeit. Aber hier in Kapitel 4 macht er zusätzlich deutlich, dass auch die alttestamentlich Gläubigen auf keinem anderen Wege vor Gott gerecht werden konnten, als durch den Glauben an den Messias, an die Gnade Gottes in Christus. Auf keinem anderen Wege. Also es wird nicht nur im Alten Testament geweissagt, sondern die alttestamentlich Gläubigen konnten auf keinem anderen Weg als durch den Glauben gerettet, gerecht und damit auch gerettet sein und werden. Kronzeugen dafür ist hier zunächst einmal Abraham, und ein weiterer Kronzeuge ist David. Abraham als Stammvater der Israeliten und David als König, als beliebter König, ein Typos auf Christus, der wunderbare Weissagungen von sich gegeben hat im Blick auf den kommenden Messias. Das wissen wir aus dem Alten Testament. Sie standen bei den Juden in ganz, ganz hohem Kurs. Und sind Kronzeugen der Glaubensgerechtigkeit. Das ist das Großartige, Was Paulus hier deutlich macht, es sind eben nicht Kronzeugen der Gerechtigkeit durch Werke, sondern Kronzeugen der Gerechtigkeit vor Gott aus Gnaden in Christus. Von ihnen, da war man sich einig, von ihnen konnte man mit Sicherheit sagen, dass sie vor Gott gerecht waren und innige Gemeinschaft mit Gott pflegten. Das wurde von allen anerkannt. Die Frage war nur, wie geschah diese Rechtfertigung? Ja? Wie? Durch Werke? Durch ihre eigene Frömmigkeit? Durch ihre Hingabe? Durch ihren Glauben? Ich betone das einmal, durch ihren Glauben, durch ihren Gehorsam? Oder geschah diese Rechtfertigung vor Gott durch den Glauben an die Gnade Gottes, die dann später in Christus geoffenbart wurde? Das ist es, was Paulus hier im ersten Vers sagt, schreibt. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das heißt also, wie ist Abraham vor Gott gerecht geworden? Das ist die Frage, die Paulus hier an den Anfang stellt. Was hat er erlangt? Wie ist er vor Gott gerecht geworden? Die Antwort lautet natürlich durch den Glauben und durch den Glauben allein. Aber wir befassen uns zunächst mit Vers 2, wo es heißt, das sagen wir, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Die Juden, wie wir schon sagten, waren begeisterte Anhänger Abrahams und auch Davids. Und sie gingen davon aus, Abraham ist ganz gewiss aus Werken gerecht geworden vor Gott. Er hatte also bei den Juden einen großen Ruhm wegen seiner praktizierten Frömmigkeit. Das fand in mancherlei auch schriftlichen Äußerungen seinen Niederschlag. Das lesen wir beispielsweise in dem Apokryphenbuch Sirach. Abraham war der hochberühmte Vater vieler Völker und wurde geehrt wie kein anderer. Hatte er Ruhm vor den Menschen? Wohl. Und vielleicht hat er sich auch selbst rühmen können. Aber vor Gott hatte Abraham diesen Ruhm nicht. Das sagen wir, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen. Er könnte sich rühmen, aber nicht vor Gott. Vor Gott hat Abraham durch seine Werke keinen Ruhm gehabt. Begründung, was sagt die Schrift? Also jeglicher Ruhm ist ausgeschlossen und jetzt wird das begründet. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Paulus beruft sich also auf das, was die Schrift sagt. Und das ist wichtig auch immer wieder für uns. Wir geben nicht unsere eigenen Meinungen von uns. Die haben wir auch manchmal. Das muss nicht immer übereinstimmen mit dem, was die Schrift sagt. Aber grundsätzlich sollte es uns doch darum zu tun sein, immer wieder zu fragen, was sagt eigentlich die Bibel? Ja? Das bedeutet nicht, dass wir beispielsweise die Stimmen der Glaubensväter aus der Vergangenheit geringschätzen. Im Gegenteil. Wir schätzen zum Beispiel sehr das, was Luther geschrieben hat, besonders über die Glaubensgerechtigkeit. Keiner hat das so gesehen und erkannt. Keinem war es so offenbart wie Luther, abgesehen von Paulus. Bis in unsere Zeit hinein. Aber wir wissen auch, Luther hat sich hier und da geirrt. Also bleiben wir nicht bei Luther hängen, nur insofern das, was er gesagt hat und gelehrt hat, übereinstimmt mit der Heiligen Schrift. Und da, wo wir sagen müssen, tut uns leid, ja, lieber Luther, also da hast du dich geirrt, da sagt die Schrift etwas anderes, da stellen wir die Schrift über das, was unsere Glaubensväter gelehrt haben. Nicht, dass wir deshalb klüger wären als sie. Aber wir müssen der Schrift doch die Ehre geben. Unsere Grundeinstellung also sollte sein, was sagt die Schrift? Und so sagte ein Bruder einmal zu mir, ich brauche Schriftgrund für das, was ich denke und was ich glaube. Das heißt, wir dürfen nicht in einer knechtischen Art und Weise uns abhängig machen von dem, was Bruder so und so oder Schwester so und so sagt. Ganz egal, auch wenn Gott solche Menschen gebraucht. Sie sind nicht der letzte Maßstab unseres Glaubens. Lass mich das zum Schluss, ich mache dann hier Ende, sonst wird zu viel für euch. Ich bin auch nicht am Schluss, aber ich mache Schluss. Lass mich das noch einmal deutlich machen an dem Beispiel aus Johannes Kapitel 4. Da hat der Herr Jesus Christus eine Begegnung gehabt mit einer Frau aus Sychar in Samarien. Und sie hat erkannt, dass Jesus der Messias war. Sie sagt das auch zu den Mitbewohnern in Sychar: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Nun, dann machen diese Leute sich auf den Weg, da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm, und dann haben sie sicher mit Jesus gesprochen oder haben ihn zu sich sprechen lassen. Und dann heißt es hier am Schluss: Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt, um der Rede der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Er hatte also ihr Leben in sein Licht hineingestellt. Es wurde offenbar, welch eine Sünderin sie war vor Gott. Das war heilsam für sie, sehr heilsam. Ist auch heilsam für uns, wenn das immer wieder geschieht, ja? Dass wir offenbar werden im Lichte Gottes, nicht vor uns selbst, vor unseren eigenen moralischen Ansprüchen, sondern vor Gott, vor dem lebendigen, heiligen Gott. Ganz entscheidend. So war es bei ihr. Sie hatte erkannt, Jesus ist der Messias, und hat das auch so weitergegeben. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage da, und noch viel mehr glaubten, jetzt kommt es, um seines Wortes willen, und sprachen zu der Frau: Von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Das ist es, worauf es ankommt, dass wir sagen können: Wir glauben dem Evangelium, weil es geschrieben steht. Es ist Gottes Wort. Wir sind davon überzeugt, dass das, was die Bibel sagt und lehrt an dieser Stelle, die Wahrheit ist. Wir glauben nicht, weil das der Prediger sagt. Wir glauben es auch nicht, es ist wichtig, irgendwann auch einmal für die Kinder, weil unsere Eltern das glauben, sondern wir haben es selbst erkannt, dass das Evangelium die frohe Botschaft ist von dem, was Gott in Christus getan hat, für mich, erbärmlichen Sünder. Wir haben es jetzt selbst erkannt. Bei den Kindern ist das dann manchmal so, nicht immer ist es so ein nahtloser Übergang bis zum persönlichen, selbstständigen Glauben, unabhängig von dem, was die Eltern sagen oder glauben. Manchmal kommt es dann zu einer Krise, wo die Kinder anfangen, alles in Zweifel zu ziehen, was die Eltern sagen. Das ist eine gesunde Krise. Und wenn der Herr Gnade schenkt, wird sie zum Heil und zum Leben ausschlagen. Dass die Kinder sich abnabeln von den Eltern, auch im Blick auf die Frömmigkeit, und dann dahin kommen, dass sie sagen: Ja, jetzt glaube ich nicht nur, weil Mama und Papa das gesagt haben, sondern jetzt glaube ich, weil ich das selbst erkannt habe. Und wenn Mama und Papa heute was anderes sagen würden, dann würde ich sagen: Nein, ich bleibe bei dem, was ich selbst erkannt habe, und zwar, was die Heilige Schrift sagt. Das ist also wichtig, dass wir uns von der Schrift leiten lassen, dass wir das glauben, was die Schrift sagt, dass die Schrift unser Maßstab ist, dass wir nicht geringschätzen, worin andere uns unterwiesen haben. Wie wunderbar ist das, welch eine Gnade ist das, dass ihr hier in der Gemeinde im Wort Gottes unterwiesen sein dürft. Das ist von allergrößter Bedeutung für euer ganzes Leben. Aber es ist wichtig, dass ihr irgendwann das erkennt: Jawohl, das ist jetzt mein ganz persönliches Glaubensgut. Und genau das ist es, was Paulus im Hebräerbrief schreibt, in Kapitel 8, wo er vom neuen Bund, vom Gnadenbund redet: Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn, und in ihr Herz will ich es schreiben, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und jetzt kommt es, ja? Und es wird keiner seinen Mitbürger lehren oder seinem Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, von dem Kleinsten bis zu dem Größten. Sie werden also alle einen selbstständigen Glauben haben und nicht abhängig sein von anderen, auch wenn Gott diese Lehrer gebraucht, sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen. Aber es muss zu dieser persönlichen Begegnung kommen mit dem Herrn Jesus Christus. Was sagt die Schrift? Und die Schrift bezeugt, dass Abraham nicht durch Werke gerecht geworden ist, sondern durch den Glauben an den kommenden Messias. Und das ist so wichtig für uns, ihr Lieben. So entscheidend wichtig, auch für unser alltägliches Leben. Lasst mich damit jetzt abschließen. Wenn ich daran denke, denke ich traurigen Herzens daran zurück. Ich habe intensiv über den Römerbrief gepredigt vor vielen Jahren. Und dann hat man mir gesagt, ja, es gibt auch solche Stimmen, das hat mich sehr angefochten, solche Stimmen, die auch mal was anderes hören wollen, kann man auch irgendwo verstehen, auch manchmal. Aber der Grund, auch bei einigen, lag darin, dass sie sagten, wir brauchen doch etwas für unseren Alltag. Und jetzt frage ich euch, ihr lieben Geschwister, ist das keine Botschaft für den Alltag? Es gibt nichts, was uns glücklicher machen kann und froher machen kann und befreiender machen kann, auch die Dinge, die Gott uns aufträgt, für unser alltägliches Leben zu bewerkstelligen, als diese Botschaft. Wir stehen nicht mehr unter Gesetz, sondern wir stehen und leben unter der Gnade Gottes in Christus. Auch da, wo die Dinge nicht immer so laufen, wie wir uns das wünschen oder wie es wünschenswert wäre im Blick auf unser Verhalten. Ist das eine herrliche Botschaft, die uns Kraft verleiht? Durch die Gott verherrlicht wird in unserem alltäglichen Leben, zu Hause, im Haushalt, im Berufsleben, draußen, in der Kindererziehung, in der Ehe. Es gibt keine Botschaft, die so viel Kraft und Licht verleiht, auch für das alltägliche Leben, wie diese Botschaft der Glaubensgerechtigkeit. Ist das A und O unseres Glaubenslebens auch im täglichen Miteinander und auch im täglichen Füreinander da sein und für andere da sein. Also lassen wir uns nicht beirren, können uns über viele Wahrheiten unterhalten, aber ich sage es noch einmal, was ich immer wieder mal zitiert habe in der Vergangenheit, lasst uns den Hügel Golgatha nicht aus den Augen verlieren, auch wenn wir über andere Wahrheiten sprechen, die ja auch in der Bibel bezeugt werden. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Ja, lieber Vater im Himmel, es ist so etwas Großes und Herrliches, dass du uns deinen lieben Sohn gesandt hast, in dem wir alles haben, aber auch wirklich alles in seiner wunderbaren Gnade, in seinem Heilswerk, was dich, Vater im Himmel, erfreut, was uns gerecht und heilig vor ihm darstellt. Es ist nicht mehr unser Werk. Auch unser Ruhm ist ausgeschlossen. Nichts von uns, alles von dir. Wir preisen dich dafür und bitten dich so von Herzen darum, Vater im Himmel, im Namen Jesu, vertiefe doch diese ganz zentrale Wahrheit in unser aller Herzen. Amen.